herzlich willkommen bei Ins Licht. Ich bin Jana Reinecke und ich liebe Gespräche, bei denen man inspiriert auseinandergeht, die Zeit vergisst und genau solche Gespräche führe ich hier. Ich bin Mentorin für PolitikerInnen und UnternehmerInnen und beschäftige mich immer wieder mit der Frage, wie können wir wirksam sein, wie können wir Zukunft gestalten und uns selber dabei treu bleiben. Und genau das rücken wir hier ins Licht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ins Licht. Ich habe heute die wundervolle Verena Becker zu Gast. Hallo Verena, schön dich zu sehen, zu hören vor allen Dingen. Und ja, für mich geht es heute um ein spannendes Thema, weil ich darf heute mit dir über die Bühne sprechen. Und Bühne ist bei mir ja auch sehr präsent in all dem, was ich tue, weil ich habe eben noch mal so drüber nachgedacht, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Aber ich glaube, ich habe so im Laufe meines Lebens gemerkt, dass ich eigentlich ganz gerne auf der Bühne stehe. Also jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich so in der Art und Weise, wie du das gleich vielleicht nochmal erzählen wirst.
Auf einer Theaterbühne?
Ja, genau, nicht unbedingt auf der Theaterbühne. Aber dass ich ja Lust habe, ich sag mal, mit dem sichtbar zu sein, was ich viel zu erzählen habe und auch einfach ja Lust habe, damit auf die Bühne zu gehen. Und das habe ich mir aber, glaube ich, eine Zeit lang nicht so richtig erlaubt. Und deswegen hat das, glaube ich, irgendwann relativ viel Raum in meinem Leben eingenommen, weil ich mir so die Erlaubnis gegeben habe und gedacht habe, es ist eigentlich so schön und wichtig, dass wir die Bühne, ich sag immer so, unseres Lebens irgendwie einnehmen und gestalten. Und ich glaube, die Themen, die wir heute so umreißen, die haben eben auch ganz viel damit zu tun. Zum einen tatsächlich mit der, ich sag jetzt mal, klassischen Theaterbühne. Da wirst du ja gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Aber das, was du sonst so tust, ich glaube, das hat auch sehr viel mit Bühne einnehmen und auch mit der eigenen ja, Sichtbarkeit beziehungsweise auch mit der eigenen Verbindung zu sich selber zu tun. Aber da wirst du mit Sicherheit auch gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und wir haben ja auch ein Thema, was uns sozusagen ja ein bisschen zusammengeführt hat. Das ist nämlich das Ehrenamt. Mhm. Weil wir haben uns, glaube ich, ganz ursprünglich mal bei einer Führung oder bei einer Bierverkostung bei der Bürgerbrauzunft kennengelernt.
Genau.
Und neuerdings sind wir ja auch gemeinsam im Kulturbeirat des Kreises Münster.
Ne? Genau. Aber ich habe dich ja schon länger verfolgt, deinen Werdegang. Habe das auch sehr interessiert verfolgt auf Social Media, deine Kandidatur als Bürgermeisterkandidatin. Das hat mich sehr interessiert, das fand ich sehr spannend, weil du ja auch ziemlich jung warst damals und das hat mich wirklich richtig mitgerissen. Da habe ich gedacht, man, toll, dass die sich das traut und dass die da diesen Schritt wagt. Und fand das richtig klasse, dass du das gemacht hast.
Ja, das hatte ja auch viel mit Bühne einnehmen tatsächlich. Ja. Teilweise auch sehr real, weil wir ja auch Podiumsdiskussionen bestritten haben, meine Mitbewerber und ich. Also das hatte damit ja, also das war, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich das nochmal so deutlich gemerkt habe, dass mir das schon auch Spaß gemacht hat. Erst ging mir der Hintern ein bisschen auf Grundeis, aber als ich dann da stand und die Fragen kamen und ich so dachte, ach, eigentlich geht das hier ganz gut, stellt mal noch ein paar Fragen.
Ja, und das ist immer so, ne? Wenn man erstmal diese kleine Komfortzone verlassen muss oder verlässt oder sich dazu entscheidet, das zu tun, dann passiert was, ne? Dann wird Entwicklung statt. Das ist total spannend.
Voll. Erzähl mal von dir. Also wir haben ja eben schon im Vorgespräch so ein bisschen angefangen, aber erzähl einfach mal das, ja, was du mit uns teilen möchtest.
Ja, also mein Name ist Verena Becker. Ich bin Lehrerin für Sozialpädagogik an einer Fachschule für Sozialpädagogik, also eine Erzieherausbildung, das schon seit, ja, ich glaube, 12 oder 13 Jahren. Bin mal angefangen im ursprünglichen Studium als Diplompädagogin. Diesen Studiengang gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Nach diesen ganzen Reformen mit Bachelor und Master, Pipapo, sowas, ein Diplom gibt es ja gar nicht mehr. Oder ja, irgendwie abgeschafft. Also ich bin noch eine Diplompädagogin. Ja, bin dann erst kurzzeitig berufstätig gewesen in der Freiberuflichkeit, also als Honorarkraft in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Dann habe ich Kinder gekriegt, erst eins, dann das zweite. Dann habe ich wieder ein bisschen gearbeitet, dann schon hier im Kreis Höxter. Und bin dann nach dem dritten Kind nicht direkt wieder angefangen zu arbeiten, bin eigentlich sogar 9 Jahre zu Hause gewesen, bin dann sehr stark, da haben wir wieder unser Thema, Ehrenamt, nicht tätig gewesen, auch in konzeptioneller Hinsicht, habe sehr viel in der Kirchengemeinde gearbeitet, mitgearbeitet, habe Konzepte entwickelt, habe so eine Gruppe mit anderen Frauen ins Leben gerufen, wo wir ja Taufbegleitung so entwickelt haben hier für den Pastoralverbund und so Abende gemacht haben, Workshops zum Thema Taufe und Tauferneuerung, Taufbegleitung. Wie können wir junge Familien dabei unterstützen? Also auch schon auch viel pädagogische Themen. Wir haben so Elternabende auch gemacht in den Kitas. Also da ganz vielfältig. Wir konnten uns da total austoben. Allerdings natürlich ehrenamtlich. Und dann bin ich irgendwann wieder auf den Trichter gekommen und habe gedacht, so, ich bin eigentlich ziemlich kompetent und habe gedacht, es ist eigentlich nicht richtig, dass ich dieses Wissen und diese Kompetenzen, die ich da habe und die ich mir da auch weiter erworben habe, nicht in einer beruflichen Tätigkeit einbringe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, irgendwie muss ich das jetzt mal ändern. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, jetzt will ich es nochmal wissen und habe mich beworben, dann beim Kreis und habe mich auch bei verschiedenen Sachen beworben. Aber diese Lehrerin-Tätigkeit hat mich eigentlich relativ schnell gepackt, weil ich gedacht habe, oh, ich habe 4 Kinder, die werden sehr lange noch zur Schule gehen. Ganz pragmatisch gedacht.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, auch ein gutes Händchen da drin, eine Beziehung zu jungen Leuten aufzubauen und so einen Unterricht zu gestalten und denen sowas zu vermitteln. Also da habe ich gedacht, dass ich das kann. Und dann bin ich eigentlich irgendwie dahin gekommen, habe es erst einmal versucht, mich zu bewerben. Das hat nicht geklappt, weil da so eine riesen Umstrukturierung auch war und keine Möglichkeiten für Quereinsteiger, die ich ja nun mal bin, eine Quereinsteigerin, weil ich es ja nicht grundständig Lehramt studiert habe. Und dann bin ich da irgendwie so auf so mehreren Faden und dann hat sich dann noch mal was in der Leitung gewechselt und dann bin ich dann noch mal, da habe ich gedacht, oh, jetzt versuche ich es noch mal. Dann hat sich das irgendwie durch Zauber, da hatte ich schon auch ein Bewerbungsgespräch beim Kreis noch im Bereich Jugendamt, da wollte ich da dann hin und dann rief mich vorher der Schulleiter an und sagte, ja, du hast eine Stelle, ich habe eine Stelle für dich, du kannst kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sicher ist denn das? Nicht, dass ich da jetzt morgen hingehe und dann da so ganz locker bin und denke, ja, ich habe schon eine Stelle. Und er sagt, nein, das klappt schon. Das haben wir jetzt so ausgeschrieben, das klappt. So, und dann bin ich dann natürlich ganz entspannt hinmarschiert und ja, danach hatte ich 2 Stellen. Aber das ist ja ein echtes Luxusproblem, obwohl ich nach 9 Jahren, wie gesagt, es war nicht ganz so einfach, wieder sofort reinzukommen oder eine Stelle zu finden. Also die Leute haben nicht auf mich gewartet. Ne? Ich musste da schon ein bisschen, ja, einen langen Atem haben und einfach auch ein bisschen mit Rückschlägen zurechtkommen.
Und würdest du sagen, ich springe da jetzt einfach mal direkt rein, weil ich es so interessant finde, weil du ja eben auch gesagt hast, dass du im Grunde genommen mit dem Ehrenamt so wieder gestartet bist. Mhm. Also ich mache ja auch viel ehrenamtlich und ich finde tatsächlich, und ich glaube, das hast du eben auch so ein bisschen schon angedeutet, dass das ja so ein bisschen zwiespältig ist, ja, weil wir können ja ganz schnell ganz viel machen und das macht, also mir macht das auch Spaß, das heißt, also zwingt mich ja jetzt keiner dazu und manchmal verleitet es aber auch und das sag aber gleich gerne auch nochmal, wie du das so siehst, dass wir natürlich auch viel Energie und Zeit dafür aufwenden, ohne monetär davon zu profitieren. So. Ja. Und jetzt in deiner Situation, würdest du denn sagen, dass das Ehrenamt dann eher hilfreich war, weil du da vielleicht dadurch auch wieder was in Gang gesetzt hast, vielleicht auch Netzwerk, Kontakte und sowas aufgebaut hast? Oder war es letztendlich eher so ein Hindernis, weil du dich dadurch vielleicht auch ein Stück weit, ich sag jetzt mal, klein gehalten hast, weil du eben nicht nach draußen gegangen bist und deine Kompetenz in der Form tatsächlich, also ich sag jetzt mal, wertig weitergegeben hast, im Sinne von, ja, gegen Geld? Wie würdest du das für dich sagen? Oder vielleicht ist es auch eine Mischung?
Ich würde ja sagen, das ist eine Mischung. Und es ist am Anfang sicherlich eine totale Hilfestellung gewesen, dass es so ein Übungsfeld für mich gewesen ist. Und ich habe da auch nochmal gemerkt, was mir besonders gut gefällt, ist, wenn ich mit anderen zusammen was entwickeln kann. Dass mir das besonders Spaß macht. Ne? Ja, dass so sozusagen aus kleinen Ideen und klein, also jeder hat, bringt was ein, jeder hat eine Kompetenz und dann dadurch entsteht etwas Neues und etwas, was toll ist. Ne? So wie so ein Projekt. Und das finde ich, das war eine tolle Erfahrung, weil ich ja vorher nur so als Einzelkämpferin in einem Arbeitsfeld gearbeitet habe, wo ich die Fachkraft war und wo ich dann sozusagen da tätig gewesen bin. Ich hatte wenig Kontakt mit anderen. Außer als ich hier fest angestellt war bei der Caritas, da haben wir im Team gearbeitet. Das war natürlich auch eine total tolle Erfahrung und eine hilfreiche Erfahrung. Aber vorher habe ich irgendwie wie so ein Einzelkämpfer gearbeitet. Und da habe ich gemerkt, dass ich wirklich gerne im Team arbeite und dass mir das wirklich, wirklich viel gibt, so mit anderen Menschen an einer Sache zu arbeiten und das noch, diese Sache so nach vorne zu bringen. Und da ist natürlich im Ehrenamt ganz viel Raum dafür da.
Ja.
Aber du merkst natürlich auch an anderen Stellen, die Unterstützung durchs Hauptamt war natürlich klar gegeben, aber fehlte natürlich auch an manchen Dingen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist jetzt hier wird es irgendwie schräg, weil ich finde, wir machen jetzt sozusagen die eigentliche Arbeit des Hauptamts an der Stelle. Also das kann jetzt nicht nur durch uns abgedeckt werden in diesem Rahmen, wie die sich das vorgestellt haben, sodass es so verpflichtend sein soll. Wenn man sein Kind taufen lassen will, dann muss man das und muss das machen und muss das machen. Dann wurde es immer größere Einheiten und dann sollten wir so eine Tour durch die ganzen Orte und Gemeinden hier machen und dann da immer jede Woche quasi einen so einen Abend. Und da haben wir gesagt, nee, das schaffen wir gar nicht. Also das können wir gar nicht abbilden. Und da wurde es dann irgendwann schräg, ne? Finde ich. Dann in dem Moment, wo man anfängt, das Gefühl zu haben, irgendwie, da werde ich irgendwie ein bisschen, ich sag mal, ausgenutzt oder zu stark belastet oder das wird nicht wirklich gewertschätzt, was ich hier wirklich tue. So, ne? Wenn das so eine Schräglage kriegt, das fand ich dann irgendwann ja dann nicht mehr ganz so attraktiv, sage ich mal so. Und dann habe ich gedacht, du kannst ja hier schon was und du hast hier wirklich einiges schon auch auf die Beine gestellt und das kann man doch auch, die Anerkennung kann man doch auch in einem beruflichen Kontext nochmal bekommen. Und es war natürlich schwierig, nach 9 Jahren ist es schon eine lange Zeit, ne? Da muss man auch gucken. Das ist damals noch natürlich eine Entscheidung von mir gewesen, aber man bezahlt ja immer für eine Entscheidung, entweder so oder so. Ne? Also
Klar,
irgendeine
das
Form von
Konsequenzen hat es irgendwie immer,
Konsequenz
ne?
hat es immer.
Ja,
Ne?
ja.
Und insofern war das ganz gut, dass ich dann da wieder einsteigen konnte. So, aber auch nicht sofort. Ne? Da habe ich auch mehrere Bewerbungen geschrieben und da war erst ganz viel so, ach ja. Ja, ist ja nicht so, die haben nicht so viel Erfahrung in dem Bereich. Da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Aber ich konnte dann aber meine ehrenamtlichen Tätigkeiten einfach auch nochmal zeigen. Dafür habe ich nicht kein Geld bezahlt, oder dafür wurde ich nicht bezahlt. Ich hätte auch Geld dafür bezahlen sollen.
Auch das kommt ja manchmal vor.
Nein, aber ich habe ja trotzdem die Erfahrung. Ne? Und die habe ich ja trotzdem. Also das ist etwas, was ich trotzdem vorweisen konnte.
Wie einfach ist dir das gefallen? Weil ich, was ich auch immer wieder merke, ist, dass ich im Ehrenamt es mir relativ leicht fällt, meine Stärken einzubringen. Und ich sage ja immer, also das fällt mir immer wieder auf, dass diese Stärken sind uns oft ja gar nicht so bewusst, weil wir machen dann und tun das fühlt sich irgendwie so selbstverständlich an und dann bekommst du im besten Fall vielleicht mal den Spiegel, dass Menschen sagen so, boah, das ist so toll, was du da machst und wir selber denken so, also war jetzt irgendwie nicht so was Besonderes, das ist doch irgendwie, also kann doch jeder
Da waren wir in
und
deinen Podcast eingeladen.
ja. Und dann denke ich, also dass mir das im Ehrenamt so, da fällt mir das relativ leicht, dann auch zu meinen Stärken zu stehen oder die auch so auszuleben. Und wenn es dann aber darum geht, eben mich, wie du jetzt auch schon sagst, so in diesem Bewerbungsprozess, also und geht gar nicht mal vielleicht unbedingt um konkreten Job oder so, aber dann sozusagen für uns da zu stehen und uns dann so, ja, ich sag jetzt mal, verkaufen zu müssen, in Anführungszeichen.
Ja, du verkaufst nicht das Projekt, was du vertrittst, sondern
Genau. Es
selber.
ist irgendwie, dann stehst du dann eben als Verena oder als Jana da und so musst für dich dann eben da stehen. Also wie war das für dich? Also fiel dir das leicht oder hattest du da Schwierigkeiten? Weil du ja anscheinend auch den Spiegel bekommen hast, ne? So nach dem Motto, naja, sie haben ja nicht so viel Erfahrung. Das ist dann ja, auch sowas, wo du dann denkst, so,
das hört man ja dann natürlich, das muss ja auch gar nicht mal böse gemeint sein, es ist einfach nur da fehlt es noch. Aber ich habe das nicht so als leicht empfunden. Und da kommen ganz viele Zweifel natürlich dann immer auf und Unsicherheiten. Also, aber ich denke auch gleichzeitig, ja, was erwartest du denn? Du kannst nicht erwarten, dass du hier sitzt wie so eine kleine Mauerblümchen und die Leute dann und sagen, oh, das ist jetzt aber toll, dass jetzt Frau Becker mal nach 9 Jahren diese super Idee kriegt, wieder hier an den Start zu kommen. Das ist ja auch eine normale Reaktion irgendwo. Und dass man dann, dass ich das einfach denke, ja, du musst einfach diese Zweifel erstmal ein bisschen beiseite lassen, ne? Und einfach ein bisschen hartnäckig bleiben. Ich muss einfach sagen, da habe ich auch mal viel von meinem Mann gelernt. Der sagt dann immer so, ja, das wird dir doch jetzt wohl nicht gleich aus den Schuhen hauen oder so. Das muss jetzt einfach mal ein bisschen dranbleiben. Du hast ja nichts falsch gemacht. Dann musst du einfach sagen, ja, aber ich bin ja bereit, mich da weiterzuentwickeln und weiterzulernen, wenn ich eine Chance bekomme. Ich muss ja diese Chance erstmal bekommen und dann kann ich Ihnen sagen, wie motiviert ich dann da rangehe. Ne? Also der hat mich da immer schon eher so, der ist ja selber Unternehmer und der sagt dann immer so, ja, aber wenn ich jetzt bei jedem kleinen Steinchen, was mir da vielleicht nicht gerade ganz gerade gerückt wurde, wenn ich da bei jedem Steinchen sagen würde, oh, das ist jetzt irgendwie eine Kritik an mir, das ist jetzt irgendwie, läuft nicht ganz glatt, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Dann würde ich ja gar nichts auf die Reihe kriegen. Er sagt, also musst ja auch mal einfach mal ein bisschen stumpf sein. Ja. Stumpf sagen, so, jetzt bin ich hier, ich kann das auch. Auch wenn du es vielleicht selber nicht hundertprozentig dir selber glaubst, aber es ist, da hilft mir vielleicht auch ein bisschen mein schauspielerisches Talent vielleicht so ein bisschen auch. Ich dann da einfach das dann auch ein bisschen so auftreten kann, dass ich dann sagen kann, okay, ich kriege das irgendwie hin oder ich kann das so verkaufen. Das klappt nicht immer, aber es ist ja jetzt auch wieder so, ich bin ja jetzt in einer Supervision, dadurch, dass ich mich, da muss ich mich ja auch als Freiberuflerin verkaufen. Mhm. Da muss ich sichtbar sein.
Ich wollte gerade sagen, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, seine Bühne einzunehmen. Also ich muss auch sagen, seitdem ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe und in die Selbstständigkeit gegangen bin, das ist halt einfach nochmal, anders geht es halt nicht, wenn es funktionieren soll. Und das ist halt echt ein absoluter Booster auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wieder herausfordernd, weil natürlich der ganze Shit an Zweifeln und Unsicherheiten sich dann irgendwie nochmal extremer, glaube ich, zeigt, als wenn man, sich so ein bisschen in Sicherheit hält, so mit
und
dem,
sich
was
ein bisschen
man
hinter irgendwas verstecken kann.
Genau. Ja.
Das ist ja so, beim Ehrenamt bist du, da versteckst du dich hin, kannst du dich ganz gut hinter das Projekt stellen oder hinter diese Tätigkeit, die du da hast.
Und wenn mal was schief geht, dann hat immerhin keiner was da großartig für bezahlt, für meine Arbeit. Dann ist das nicht so schlimm.
Ja, oder es liegt dann auch selbst wenn, liegt es ja nicht immer nur an dieser einen Sache, sondern da kann ja alles Mögliche noch da ins Feld geführt werden, ne? Und dann, wenn man sich sozusagen bei der Supervision, ist es auch so, dass man manche sagen, also du bewirbst dich für irgendeine Supervision in einem Team oder mit irgendeinem Auftrag da. Und dann sagen die, nee, das passt nicht so richtig bei uns. Aus Gründen, was ja in Ordnung ist. Ne? Also es muss ja für alle so das Gefühl sein, das können wir uns vorstellen. Sonst ist es ja schon eine schlechte Voraussetzung einfach.
Ja, ich glaube, gerade bei der Arbeit, die sowohl du machst, als auch ich mache, ich glaube, wenn das nicht auf irgendeiner menschlichen
Art passt, wenn das nicht matcht, dann hat das
Art passt, dann
geht es eben nicht. Das ist, und das auf eine gewisse Art auch professionell zu sehen und zu sagen, in Ordnung, und das ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt und dass diese Wahl besteht und dass man da auswählen kann. Das hat auch was mit dem Prozess auch zu tun.
Und beide Seiten ja auch. Versuche ich auch.
Ich kann ja auch sagen.
Genau, weil es muss ja für mich auch genauso passen, damit mein Wirken, meine Arbeit letztendlich auch das erzielt, was ich damit erzielen möchte. Und ich glaube, wenn das da nicht matcht, dann ist es für beide Seiten nicht wirklich funktional.
Und das ist, finde ich, nochmal jetzt noch eine neue Erfahrung für mich. Mit der muss ich auch noch ein bisschen, ja, da muss ich auch noch ein bisschen mit umgehen lernen. Das ist so.
Das heißt, was genau machst du da jetzt? Also du hast ja eben schon gesagt, auch also Supervision. Ich habe ja schon mal ein bisschen recherchiert. Also ich glaube, du machst das für Ehrenamt, aber so, aber auch eben für Teams in
Ja,
Unternehmen, so wie ich das verstanden
genau,
habe.
für Unternehmen. Ich mache es vor allen Dingen für alle Menschen, die ja in diesen Beziehungsarbeiten stecken. Also meistens so im sozialen Bereich ist das. Die werden meistens Supervision bekommen, ne? Also sei es Kitas, Teams in Jugendhilfeeinrichtungen, in allen möglichen Arbeitsfeldern im sozialen Bereich.
Und was steckt genau dahinter und wie bist du dazu gekommen? Also ich glaube, es hat ja schon auch ein bisschen mit dem zu tun, also wo du hergekommen bist sozusagen, aber was hat dich jetzt nochmal da bewogen, auch ja in die, so wie ich es verstanden habe, ja auch freiberufliche oder Selbstständigkeit da auch ein Stück weit zu gehen?
Also es ist auch ein bisschen dieses Gefühl, jetzt als Lehrerin hast du natürlich eine ganz andere Rolle. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich ein großes Interesse daran hatte, diese Beratungstätigkeit nochmal wieder aufzunehmen und stärker auszuweiten. Und ich berate natürlich auch Studierende, aber in erster Linie bewerte ich sie ja. Ne? Und das finde ich, ist natürlich ein Bereich, der da eigentlich aus diesem supervisorischen Kontext ja ganz rausgehört. Sondern es geht eigentlich um Beratung im professionellen Handeln. Also das zur Reflexion des professionellen Handelns ist Supervision eigentlich gedacht. In Teams, in Einzelsupervision oder eben auch in einer Gruppe. Und das soll sozusagen eine Reflexion des professionellen Handelns in beruflichen Bezügen ermöglichen.
Was heißt für dich da professionell? Weil ich finde, das ist auch immer wieder ein Begriff, über den ich so stolper. Und ich bin ja auch in meiner Mission unterwegs. Es ist ganz wichtig, dass wir uns eben auch so zeigen und mit dem zeigen, was bei uns los ist und unsere menschliche Seite eben auch zu zeigen. Und dann kommt dieses Wort professionell manchmal und grätscht so ein bisschen rein, weil ich finde, dass das auch so eine Möglichkeit sein kann, sich so ein bisschen zu verstecken, also auch so ein bisschen so eine Maske sich aufzubauen. Aber wie würdest du das in dem Kontext beschreiben, in dem du unterwegs bist?
Also ich würde es in dem Kontext eher als meine berufliche Rolle bezeichnen. Und wenn ich es jetzt mal so aus dem sozialpädagogischen Bereich nehme, das ist sicherlich auch nochmal was anderes, als wenn du so in einem wirtschaftlichen Kontext unterwegs bist, heißt bei uns professionelle Rolle in unserem Kontext eigentlich auch, ich bin sowohl im Bereich Beziehungsgestaltung, aber auch im Bereich Führung und Leitung in meiner Rolle. Also das heißt, ich bin in so einer Art Führungs- und Leitungsrolle, weil ich ja jetzt sozusagen so eine Gruppe leite oder eine Gruppe anleite, zum Beispiel eine Erzieherin oder ein Erzieher. Heißt aber nicht,
Gruppe dann in dem Sinne, sorry, dass ich da kurz reingrätsche, aber meinst du dann in dem Moment dann die Kita-Gruppe, also mit den Kindern oder das
oder
Team
irgendeine andere
unter?
Gruppe. Also meistens Erzieher arbeiten ja irgendwie meistens in einer Gruppe. Und da bist du ja sozusagen in so einer Lenkungs- und Leitungsposition als Fachkraft. Und das heißt in meiner professionellen Rolle, dass ich gut da drin bin, mich in meiner professionellen Rolle einzurichten, dass ich nicht zu stark in diese Freundschaftszone auf Augenhöhe ist natürlich eine Seite, aber dass ich nicht zu sehr in diese Spielkameradzone abdrifte und nicht zu sehr ja, in diese distanzierte, ja, ich gebe dir Anweisungen, bin der Erwachsene und mach, was ich sage. Da zwischen diesen beiden Extremen würde das dann so schwanken. Und für mich heißt professionelle Rolle eigentlich auch, authentisch zu sein in meiner professionellen Rolle, also in meiner beruflichen Rolle.
Ja, ich habe gerade auch gedacht, es geht ja schon dann auch um Augenhöhe, weil in der einen Position, wenn ich jetzt mich zu sehr auf diese freundschaftliche Basis einlasse, auch ich nehme jetzt mal Kita-Kinder als Beispiel, dann stelle ich mich ja so ein bisschen runter, da mache ich mich ja auch so ein bisschen klein, so in dem, damit, also so vielleicht auch so ein bisschen dieser Aspekt, Hauptsache, die mögen mich, Hauptsache, die haben irgendwie, die finden mich jetzt toll. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, diese Distanz, dann ist das ja eigentlich das Gegenteil, indem ich mich dann eben so ein bisschen aufpluster und ihnen dann eben schon zeige, woher der Hase läuft, so nach dem Motto.
Genau.
Und im Grunde genommen geht es doch auch da um, auch um Augenhöhe, oder?
Da geht es um Augenhöhe. Es geht auch natürlich darum, nicht das eine und das andere extrem zu leben. Das tut ja wahrscheinlich niemand. Aber du musst sozusagen irgendwie auf dieser Range, die da ist, auf der Range deinen Weg zu finden.
Ja.
Und je nach Situation und Persönlichkeit musst du gucken, wie du gut agieren kannst, wie du so ein bisschen situativ, meine Kollegin sagt mal, eine situative Wendigkeit an den Tag legen kannst. Ne? Und da, das finde ich total wichtig. Und damit, das meint für mich professionell, dass ich in der Lage bin, das zu reflektieren, zu gucken, wo muss ich denn jetzt runtergehen auf Augenhöhe? Wo braucht das Kind denn jetzt hier Nähe? Wo braucht es denn jetzt hier eine Ansprache?
Ja.
Wo braucht es auf der anderen Seite aber vielleicht auch eine Grenze oder welches Kind braucht vielleicht eine engere Begrenzung, welches Kind kann ein bisschen weitergehen? Also das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und in meiner professionellen Rolle würde ich sagen, da unterscheide ich mich dann von einer Mutter deutlich. Ne?
Ja.
Die hat keine professionelle Rolle, sondern die ist eine Mutter. Das ist eine andere Rolle. Und da finde ich total wichtig, dass Menschen in ihrer professionellen Rolle sich gut bewegen können, sich wohlfühlen und ihre Stärken einbringen können. Das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt von Supervision. Oder Supervision kann auch dabei helfen, dabei das zu reflektieren.
Und sich ja vermutlich auch nicht zu sehr, ja, schon auch ein Stück weit nicht verbiegen zu müssen, also professionell zu sein. Aber was du gerade auch gesagt hast, aber mich dabei wohlzufühlen, also schon meine Rolle einzunehmen, aber nicht im Sinne von, dass ich mir irgendwas überstülpe, sondern ich bin jetzt in dieser Rolle unterwegs und ich bin aber trotzdem noch Jana.
Genau, genau.
Ja. Und wie sieht deine Arbeit dann genau aus?
Du meinst jetzt in der Supervision?
Genau.
Also da würde man jetzt erstmal starten mit so einem ersten Kennenlernen. Das Team würde also man hat Vorgespräche mit der Teamleitung oder mit dem Träger und dann guckt man, was so die Auftragssituation ist. Ne? Manchmal gibt es auch einen konkreten Auftrag, dass man sagt, okay, mir ist wichtig, dass das Team an seiner Kommunikation arbeitet oder dass wir hier an der Teamentwicklung arbeiten. Kann sein, dass es dann so ein Dings gibt. Manchmal werden auch Fälle besprochen, dass man sagt, okay, das ist so eine Fallsupervision, soll auch immer mal wieder Thema sein. Dann wird das eigentlich in so einem Kontrakt festgeschrieben und dann, wenn es dazu kommt, das zu beauftragen. Aber das liegt erstmal in den Händen des Teams, zu sagen, ich stelle mich mal vor und ich erzähle, wie ich arbeite, weil so alle Supervisoren arbeiten ja auch nicht gleich. Es gibt sehr unterschiedliche Richtungen. So wie es auch bei der Psychotherapie unterschiedliche Richtungen gibt, gibt es bei der Supervision auch unterschiedliche Richtungen.
Ja, genauso wie im Coaching und
Mentoring. Genau,
ja,
genau,
ja.
Das ist da auch so ähnlich. Und dann würde man sich dem Team vorstellen, seine Arbeitsweise vorstellen und ein bisschen abfragen, was habt ihr denn so für Ideen? Also von Leitung kam jetzt dieser Auftrag, habt ihr noch, oder wie steht ihr dazu? Was habt ihr für eine Idee dazu? Oder gibt es für euch andere Ideen? Wie steht überhaupt die Supervision? Es gibt ja auch viele, die da ganz, ganz starke Ressentiments dagegen haben, weil sie schon auch vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht haben oder sehr negative Vorstellungen davon haben, dass da in so einer Art Seelenstriptease in einer Gruppe gemacht werden muss. Und
also ist das auch wieder so ein Thema von, ich muss mich zeigen und ich.
Ja,
und
ganz
eben diese Unsicherheit, was passiert, wenn ich mich zeige mit dem, was wirklich ist und.
Genau, da gibt es auch viele Sorgen und Ängste und da kann man auf jeden Fall dann hoffentlich drüber sprechen, dass man auch, natürlich kann ich nicht die Verantwortung für alles übernehmen, was ich bei denen auslöse, aber ich kann sie bitten, dass sie das mit uns teilen, dass sie sagen, ich fühle mich jetzt hier nicht gut oder bedrängt, das geht mir zu weit oder dass man sich dazu äußert und dass wir darüber ins Gespräch kommen.
Ja. bei mir im Mentoring oder Coaching ist ja oft auch so dieser sichere Rahmen, den man schafft. Also ja, ich finde es manchmal schwierig zu beschreiben, weil das ja eher was so ein bisschen auch was Energetisches ist, was man, glaube ich, dann auch damit reinbringt, aber eben diesen sicheren Rahmen zu schaffen, dass das sein darf und dass derjenige sich zeigen darf und damit dann eben vielleicht die Hürde auch ein bisschen niedriger ist, das zu tun. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch so ein Part deiner Rolle dann in dem Moment ist, oder?
Ja, also das hat viel auch zu tun mit, dass ich gucke sozusagen oder ich helfe dem Team dabei, eine Ebene einzunehmen und auf ihre Themen drauf zu gucken, mit einer, ja, so eine Metaebene einzunehmen.
Mhm. Ja.
Das ist, und das hat nicht unbedingt natürlich was mit den einzelnen Personen zu tun, aber es geht eigentlich eher darum zu gucken, welche Auswirkungen hat das auf unsere Arbeit hier? Was hat das für eine Auswirkung, wie wir mit diesem Fall umgehen? Was hat das für eine Auswirkung darauf, wie wir miteinander kommunizieren? Oder wo wir uns eben rausnehmen oder wo wir Energielosigkeit verspüren? Oder ne, was hat das da so vielleicht auch so Hypothesen zu bilden? Also ich bin jetzt nicht diejenige, die da analytisch dran geht und sagt, ah, das ist bei euch das Problem, jetzt habe ich es erkannt. So darf man es sich nicht vorstellen. Das ist eigentlich ein Prozess, in dem die Beteiligten selber so eine Erkenntnis für sich gewinnen und auch eine Lösung erarbeiten. Und die kann für die Gruppe total anders aussehen, wie sie für mich wäre. Also das kann man nicht vorwegnehmen oder vorweggeben oder ob sie überhaupt eine Lösung dafür möchten. Vielleicht ist es auch so, dass sie sagen, wir sehen das, aber es ist für uns jetzt nicht so relevant. Kein warmes Thema, kein heißes Thema. Ne? Also haben wir jetzt gerade nicht, haben wir gar keine Motivation, da dran zu gehen, weil wir das jetzt gerade nicht so wichtig finden.
Ja. Oft ist es ja auch, also das kenne ich aus meiner Arbeit auch, dieses Bewusstsein überhaupt erstmal zu schaffen. Also weil wir ja oft einfach so im Alltag, ja, ich würde es jetzt nicht ferngesteuert nennen, aber wir sind ja schon auch in vielen Dingen, weil wir eben so konditioniert sind oder so Leben kennengelernt haben, gehen wir ja oft schon auch ein bisschen mit Scheuklappen durch das Leben. Und oft ist es dann ja alleine schon dieser Impuls, sich mal bestimmte Dynamiken oder Strukturen bewusst zu sein, kann ja schon ganz viel auslösen. Entweder, wie du sagst, dass es dann zu einer Lösung kommt, oder in dem Bewusstsein entscheide ich mich dann dafür, ah, okay, das habe ich jetzt erkannt und es ist für mich gerade keine Priorität oder ich kann damit gut leben oder ich möchte das nicht anders haben. Aber solange uns das nicht bewusst ist, können wir ja gar keine wirkliche Entscheidung treffen.
Ja, genau. Das ist nochmal ein guter Hinweis, finde ich auch. Und das ist immer so, also man guckt eigentlich immer so, was ist heute dran und gibt's Themen, die vielleicht euch auf der Seele knien. Manche haben ein heißes Thema, manche haben keins. Also manchmal ist es doch schon so, dass es im Team vorher besprochen worden ist. Was wollen wir heute? Hat jemand was? Wollen wir was einbringen? Dann haben sie sich schon, ja, wir haben schon was und dann ist es gut, dann können wir das direkt angehen. Manchmal ist es so ein bisschen zäh und dann ist es ja auch das vielleicht das Thema hinterm Thema. Dann so zu merken, ich spüre hier so eine Energielosigkeit, ich spüre hier so eine Zähigkeit. Was ist denn, wie nehmt ihr das wahr? Oder wie steht?
Und was liegt da drunter auch, ne?
Was liegt da so drunter? Oder ist es einfach heute einfach, weil es war eine anstrengende Woche, wir hatten jetzt dies und das und jenes noch. Oder ist es ein Grund, ist es ein Thema, was immer wieder kommt? Ne? Dann kann man das ja zum Thema machen.
Und was, weil in diesem Podcast geht es ja auch vor allen Dingen darum, zu gucken, was leuchtet und was wir zum Leuchten bringen wollen. Was fasziniert dich oder was begeistert dich an der Arbeit?
Also für mich ist einfach total spannend, diese Selbststeuerungskräfte zu erleben. Also dieses, was sich da schon so durch Kleinigkeiten in System, also das ist ja eine systemische Ausbildung, die ich da mache, und das ist auch etwas, was mir total am Herzen liegt oder wo ich wirklich, also was ich total gut finde, was ich schon im Studium kennengelernt habe, diese systemische Pädagogik und Systemtheorie, darauf baut das ja auf, und dieses systemische Betrachten von Phänomenen Das finde ich einfach total spannend. Und wenn da irgendwo gezogen wird, dann macht da irgendwas. Ne? Also das finde ich irgendwie total interessant. Das finde ich super spannend. Und das hat ja auch so ganz viel, ja, so Selbstwirksamkeit und Eigenständigkeit.
Ja, total.
Und da muss man oftmals gar nicht so viel machen. Das ist ja manchmal dann nur so ein Stups.
Und das
Aber
finde
das.
ich wirklich, also das finde ich so faszinierend, weil wir gerade so auch in der heutigen Zeit manchmal so das Gefühl haben, wir haben irgendwie keinen Einfluss oder wir haben irgendwie nicht die Möglichkeiten und was da eigentlich alles in uns steckt, das finde ich immer wieder faszinierend und wie wenig wir uns darüber eigentlich bewusst sind, wenn wir uns eben nicht damit beschäftigen. Und es ist ja auch in Ordnung, sich dagegen zu entscheiden, sich damit nicht beschäftigen zu wollen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass da liegt einfach ganz viel Potenzial in uns selbst, was entdeckt werden darf.
Ja, total. Und das ist ja, und dann können wir wieder diese Schleife zum Ehrenamt schlagen. Und das finde ich ja da so spannend, weil da kann man das erleben. Ich finde, Menschen müssen das auch erstmal erlebt haben, damit man das auch packen kann irgendwie. Dieses Gefühl, gemeinsam was auf die Beine gestellt zu haben.
Meinst du, weil die dann machen können, also worauf sie richtig Bock haben, oder was ist
Ja,
sozusagen der
und weil man dann
Unterschied?
dieses positive Gefühl der Einflussnahme hatte. Und ich finde, du musst ja dieses Gefühl erstmal einmal gehabt haben, um runterzukommen von dieser Negativschleife. Ja, es ist ja eh alles zu spät, es ist umsonst, nichts funktioniert, die machen, was sie wollen und wir sind nur irgendwie so kleine Schachfiguren, die da so auf so einem Brett rumgeschoben werden. Und oftmals fehlt uns ja im beruflichen Kontext dann eben die Möglichkeit, das so auszuleben. Und deswegen kann dieser ehrenamtliche Kontext darum wieder ganz, ganz viel an Positiven in das Leben bringen, was sich wiederum auch auswirken kann, dann auch wieder auf das restliche Leben.
Genau, ich glaube auch, dass das ganz viele Synergieeffekte haben kann, weil ich glaube auch in unserem Job, ich meine, gut, jetzt bin ich nicht mehr angestellt, aber war es ja auch lange Zeit und hatte da auch zwischendurch immer wieder das Gefühl, so ich habe irgendwie hier nur begrenzte Möglichkeiten und keiner lässt mich und keiner sieht das irgendwie, was ich hier
Ja,
mache. Stimmte nur
genau.
in Teilen, ehrlicherweise, wenn ich so im Nachgang drauf schaue. Aber ich glaube, es braucht ja diese Aktivierung, wie du das auch eben gesagt hast, und die kann, glaube ich, auch durchs Ehrenamt passieren, dass ich überhaupt erst mal merke, was steckt denn alles, was stecken für Kräfte in mir, wie kreativ bin ich vielleicht auch. Kannst du ja gleich auch noch mal erzählen, auch so in dem Kontext, wo du unterwegs bist, auch in Bezug auf das Theater. Also ich glaube, dass das ja so ganz andere Energien freisetzt und das wirkt sich dann eben wiederum oder kann sich eben dann auch auf meinen Angestelltenjob zum Beispiel auch auswirken.
Ja, total. Das kann so
Ja.
eine Rückkopplung haben,
Ja.
ne? Dass man dann wieder sagt, ah, Mann, dann kann ich das wieder anders angehen, ne? Oder ich kriege ein anderes Lebensgefühl dadurch wieder. Also das finde ich irgendwie so spannend. Also wir haben ja an der Freilichtbühne immer mal wieder Leute, die auch neu dazustoßen und die vorher gar nichts mit Theater oder Freilichtbühne so zu tun haben und die dann irgendwie so auf Umwege dann irgendwie zu uns kommen und wo die dann merken, also ich finde hier einen Platz für mich. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Menschen möchten dazugehören, die möchten ein Teil von etwas Größerem sein. Natürlich individuell ist es alles total wichtig und diese individuellen Kompetenzen und so. Aber wir sind aber trotzdem zutiefst soziale Wesen und wir brauchen wirklich dieses Gefühl, ich gehöre dazu, ich bin Teil von einer Gemeinschaft.
Ja, und ich glaube, es ist letztendlich die Kombination. Das eine ist die Gemeinschaft, dass wir dazugehören wollen und von dieser Gemeinschaft aber eben auch in unseren Fähigkeiten und Stärken eben auch gesehen werden
Und da kann ich,
wollen,
genau,
ne?
und da kann ich die dann einbringen und kann ein kleines Rädchen oder ein größeres Rädchen im Getriebe sein, je nachdem, wie intensiv das Engagement ist. Ne? Aber das ist halt total spannend, finde ich. Und das motiviert halt sehr viele Leute, an der Stelle aktiv zu werden.
Ja. Erzähl noch mal, was du da genau machst. Wir haben es ja jetzt immer schon mal ein bisschen angedeutet.
Ja, ich bin die Vorsitzende der Freilichtbühne
Ja,
Bökendorf.
genau.
Seit 2015.
Genau. Und ja, also und ich finde, ihr macht wirklich wunderbare Arbeit. Also ich bin auch immer wieder gerne bei euch
Ja.
zu Gast und ich finde, das hat auch, wenn wir mal, wir haben ja vorhin auch über Professionalität gesprochen und ich finde, das hat auch also ein ein krasses Level angenommen. Du kannst ja vielleicht auch selber noch mal was dazu sagen, weil ich bin manchmal wirklich, was heißt manchmal, ich bin in der Regel beeindruckt, wie gut ihr das macht und das eben nur im Ehrenamt in Anführungszeichen. Das heißt, ich kann mir wahrscheinlich nur in Ansätzen vorstellen, wie viel Zeit da eben auch reinfließt. Ja, erzähl da vielleicht gerne einfach mal auch davon noch mal so ein bisschen und was dich da auch so, ja, umtreibt, was deine Rolle vielleicht auch in dem Feld ist und was du da so mit einbringst.
Ja, also vielleicht fange ich mal ganz vorne an, was mich überhaupt motiviert hat, da Vorsitzende zu werden. Und zwar war das eigentlich meine eigene Kindheit, die ich auch auf der Bühne verlebt habe. Und da kann ich wirklich sagen, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, von Freiheit, von sich ausprobieren, das hat mich total geprägt, im positiven Sinne.
Was hast du da gemacht?
Also ich habe als Kind da gespielt. Ne? Meine Eltern waren an der Bühne und wir kommen ja auch aus Birkendorf, meine Familie. Und meine Eltern haben quasi ihre Freizeit auf der Freilichtbühne verbracht. Meine Mutter, glaube ich, 32 Jahre lang im geschäftsführenden Vorstand, also irrsinnig lange. Ich war eine Zeit lang mit meiner Mutter gemeinsam. Sie war stellvertretende Vorsitzende, ich Vorsitzende. Das war auch eine verrückte Kombination.
Das glaube ich. Nur leicht verstrickt ab und zu mal.
An die Crazy, ja gut, aber haben wir gemacht. Und ich hatte eigentlich gar nichts mit, also ich bin gerade wieder angefangen zu spielen mit meinen Kindern, sind wir wieder da gestartet und es war eigentlich alles soweit in Ordnung und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich da jetzt irgendwie im Vorstand irgendwas machen soll oder kann oder dass ich da irgendwie gesehen werde an der Stelle oder dass mich da jemand für kompetent genug hält, das zu machen. Es war eigentlich eine Idee von meiner Mutter und ihrem bekannten Freund, also auch ein Ehrenmitglied von uns, der auch mal stellvertretender Vorsitzender jahrelang war. Und die haben gesagt, Mensch, das ist immer, wir suchen immer nur einen Mann, wir suchen immer nur einen Mann, könnte das nicht auch eine Frau machen? Und dann, ja, wer könnte das immer machen? Ja, aber wir könnten immer Verena fragen. Ja, okay. Und dann haben sie mich gefragt und ich war so, okay, da muss ich ja erstmal drüber nachdenken. Und dann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen und habe gesagt, ja, okay, können wir das irgendwie, kann ich das annehmen oder glaubt ihr, dass es nicht funktionieren könnte oder was auch immer? Und dann haben wir ein paar Mal hin und her überlegt und ja, und dann habe ich gesagt, ja, nee, ich mache das jetzt, weil ich möchte, dass erstens die Freilichtbühne Birkendorf für die Region ein ganz wichtiger Punkt ist und ich möchte, dass das erhalten bleibt und ausgebaut wird, ne? dass diese Leuchtturmfunktion im Kreis Höxter, dass sie weiter bestehen bleibt. Und ich finde, das haben wir auch weiter ausgebaut, aber das bin ich nicht alleine, das sind alle anderen Menschen, die da mit mir im Vorstand aktiv sind und über die Jahre da auch intensiv gearbeitet haben und sich wahnsinnig engagiert haben. Und ich möchte, dass viele Menschen oder dass das ein Hort ist, wo Kinder und Jugendliche sich entwickeln können. Und Jugendarbeit ist für uns ja auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich merke, dass es heute umso wichtiger ist, dieses, ich kann mich hier ausprobieren. Ich kann was entwickeln. Ich kann mich überwinden. Ich kann hier eine Selbstwirksamkeit entwickeln. Das gilt natürlich für die Erwachsenen genauso. Die können das natürlich genauso gut tun. Aber für die Kinder finde ich es noch augenscheinlicher, weil es ist noch so viel deutlicher. Wenn man sie über einen kleinen, auch wenn man sie über einen kleinen Zeitraum begleitet, dann sieht man, wie wahnsinnig sie sich schon entwickelt haben im Laufe dieser Zeit und was ihnen das wirklich gebracht hat und wie sehr sie da auch mit dem Herzen dabei sind. Ne? Und ich finde, es gibt ja kaum ein Projekt, wo alle Generationen miteinander an einer Sache arbeiten. Ich wüsste es nicht. Also und Theater ist so allumfassend, so übergreifend. Und das finde ich immer wieder so berührend, wenn ich sehe, wie sich jung und alt da zusammentun und da gemeinsam dieses Projekt auf die Bühne stellen und wirklich so intensiv zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen. Und dann sagen immer noch mal so, dann sagen die Unsere Oldies heißen ja die Goldies und die sind die goldenen Schnecken. Und dann, dann haben die mal, wenn die dann irgendwie so wieder so eine Choreo machen sollen, dann sagen die mal so, ach, stellt uns einfach hinten irgendwie in der Ecke, wir machen das nicht und das wollen wir nicht. Und dann sagen einmal alle, nee, 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 das machen wir schon, komm. Dann gibt es irgendein Teenie oder irgendeine jüngere Person, die dann sagt, komm, wir machen noch mal ein paar Extraproben, ich mach das mit euch. Also komm, das kriegen wir hin und so, das schaffen wir. Und also wie die auch alle Verantwortung so füreinander und miteinander übernehmen. Und das finde ich so berührend. Das ist einfach toll.
Ja, ich finde, das fühlt man auch
Und das
wirklich.
spürt man auch,
Ja.
genau. Und das kannst du nicht künstlich erstellen, das spürst du einfach. Und ich glaube, das macht's so besonders.
Und was würdest du sagen, macht den Unterschied? Weil wir ja heutzutage sehr schnell dabei sind zu meckern und zu sagen, die junge Generation und, also ich glaube, diese Diskussion gab es immer schon, aber es funktioniert alles nicht und das Miteinander ist nicht da. Und was ist auf der Bühne? Was ist bei euch anders? Also generell vielleicht auf der Theaterbühne, aber auch für euch.
Also ich glaube, dass wir genau die gleichen Probleme auch haben. Also das wäre ja utopisch zu glauben, die Menschen verändern sich automatisch nur, weil sie jetzt auf der Freilichtbühne sind. Natürlich nicht. Also dieses, okay, es muss auch mal jetzt irgendwie noch mal 15 Mal gesagt werden und die Teenies gucken nur ein bisschen und ja, fast mal anfassen und mal dies und mal machen. Also man muss Sachen 15 Mal sagen oder es werden keine Abmeldungen vorgenommen. Also dieses, man hat schon auch viel Arbeit damit, so eine große Menschenmasse in Bewegung zu setzen. Das ist schon auch, das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Also da haben unsere Regieassistenzen da schon auch immer viel, wirklich auch einen ganz schönen Knochenjob, den die da durchexerzieren. Und ich glaube nicht, dass das allen, die da mitmachen, so bewusst ist, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt und was die alles bedenken müssen und was die alles im Blick haben müssen. Also das ist schon wirklich richtig viel. Die Möglichkeit, sich einzubringen, sind da. Und das ist, glaube ich, gut. Also, dass es da noch eine Freiheit gibt für diejenigen, die Bock haben, was zu machen, dass es immer möglich ist und dass sie auch, dass ihnen auch was zugetraut wird. Ne? Wenn sie eigenständig, probier das doch mal aus. Oder wenn du jetzt, na, du bist doch noch vielleicht ein bisschen jung für eine Jugendleitung, aber du kannst schon mal die Kindergruppe irgendwie übernehmen. Oder du kannst heute mal im Sommer fest mal einen Part übernehmen und irgendwie eine, für die mit den Kids da irgendwie was einstudieren oder einen Tanz oder was weiß ich mit denen machen oder kleine Aufgaben zu übernehmen. Also wenn du Bock hast, hast du eine Möglichkeit, da wirklich dich einzubringen und da wird dir auch was zugetraut.
Also es ist auch ein Stück weit diese Eigenverantwortung, die dann ja wieder fürs große Ganze sozusagen wirkt, oder?
Ja, und das muss auch so sein, sonst funktioniert es halt nicht. Du kannst nicht für 80 Leute die Verantwortung übernehmen, das geht nicht. Ne? Also du musst schon eigenständig sein, das geht gar nicht anders. Auch ein bisschen wird Eigenständigkeit gefördert. Manchmal sind wir dann, dürfen wir das, glaube ich, noch mehr einfordern oder wir dürfen das mehr voraussetzen, um nicht dieses Rundum-Sorglos-Paket zu schaffen. So. Dieses,
Was würdest du sagen, hält euch davon ab? Weil das ist auch sowas, was, also das kenne ich von mir selber. Und ich glaube, da auf der einen Seite ist das so ein bisschen, ja, dem anderen nicht zu sehr zur Last fallen oder den nicht zu sehr fordern, weil nachher hat er dann keine Lust mehr. Gerade im Ehrenamt finde ich das oft auch
genau, dass
so
man ihn auch
herausfordernd.
fällt, ne? Die
Genau,
Gefahr. Das,
genau. Also wie ehrlich darf ich eigentlich sein?
genau,
Und?
das ist so, dass man die dann so verprellt. Das ist, glaube ich, so
Ja.
eine Sorge. Oder dass sie dann sagen, nee, das sind wir jetzt beleidigt oder das ist jetzt total doof und ungerecht. Und, oder dass man selber sozusagen jetzt von Seiten der Aktiven dem Vorstand gegenüber als ungerecht und ja, elitär wahrgenommen wird oder sowas. Das könnte auch ein Grund sein.
Und was ich auch merke bei mir selber und auch, ja, schon auch bei mir selber, aber auch bei anderen beobachte, ist aber auch, wenn ich mal ganz ehrlich bin, auch so ein bisschen Johnny Controlletti. Also so nach dem Motto, solange ich das selber mache, dann weiß ich wenigstens, dass es gemacht wird und dann ist es erledigt und im besten Falle weiß ich dann auch noch, dass es gut geworden ist. Oder wenn es dann nicht gut geworden ist, dann kann ich mir wenigstens selber auf die Finger hauen, so ungefähr. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, gerade auch im Ehrenamt manchmal, schwierig, weil sich ja jeder auch so ein bisschen schon auch profilieren möchte, glaube ich, auch an der einen oder anderen. Das ist ja auch menschlich und es ist ja auch in Ordnung.
Im Theater natürlich sowieso. Ne?
Das wollte ich eben nämlich auch noch fragen, weil ich auch so, mir kam
wenn man
so
sich da auf eine Bühne stellt, dann
der Applaus am Schluss eigentlich auch. Ne? Das ist ja auch so eine interessante Frage. Und ich finde aber auch, dass das so ein bisschen negativ behaftet ist. Und das ist eben auch der Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe, wo ich mir auch mal erlaubt habe, das aber auch so fühlen zu dürfen. Ich finde das schön, wenn jemand für mich klatscht. Und ich finde das schön, wenn jemand von dem begeistert ist, was ich tue. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen zweischneidig. Es ist natürlich auch schwierig, das aus einer Haltung zu machen, nur deshalb, um sozusagen da die Wertschätzung zu bekommen und den Applaus zu bekommen. Aber ich finde es auch legitim, das auch dafür zu machen.
Auf jeden Fall. Das ist sicherlich ein Argument. Also für mich persönlich ist das jetzt nicht so das Argument. Also für mich ist das jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich das mache. Aber für den einen oder anderen ist das sicherlich auch das Hauptargument. Das kann schon sein. Also für mich ist immer wichtig, Teil dieses Gesamten zu sein. Und dass ich mit anderen dieses Projekt auf die Beine stelle. Das ist für mich total, eigentlich so das ist für mich dieses Gemeinschaftsgefühl. Und wenn das natürlich noch gut ankommt und die Leute begeistert sind, natürlich noch toller. Aber das ist nicht für mich sozusagen der Hauptantreiber da.
Also würde ich für mich auch nicht sagen, aber es ist schon auch ein Teil dessen.
Also ich möchte meine Sache gut machen. Das möchte ich auch. Ich möchte das auch, also ich, das möchte ich natürlich, dass das auch wahrgenommen wird, ne?
Und ja. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema, dass wir als Menschen eben gesehen werden möchten. Das natürlich. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da ist dann aber auch oft der Fall, und ich glaube, das ist ja, und dann schließt sich so ein bisschen auch der Kreis, glaube ich, in unser beider Tun, dass wir ja auch erst gesehen werden können, wenn wir uns selber sehen mit all dem, was wir mitbringen und was wir, und das ist dann so eine, ich glaube, das ist dann wie so eine, wie soll ich sagen, ja, so ein Spiegel, der dann eben von außen kommt und den wir dann auch annehmen dürfen und uns auch erlauben dürfen, uns zu sehen mit all dem, was uns ausmacht.
Ja, also erstmal das wahrzunehmen, was ist.
Genau.
Das hört sich einfach an, ist es natürlich nicht.
Ja, richtig. Deswegen, ich sage ja auch immer, also weil manchmal habe ich den Eindruck, das kriege ich auch manchmal so von außen gespiegelt und vielleicht ist das irgendwo in mir auch noch verankert, dass das hört sich manchmal alles so ein bisschen nach Ringelpiez mit Anfassen an. Also auch so jetzt eher auch mit Blick auf meine Arbeit oder auch, was du erzählt hast mit Supervision etc. Mhm. Und dann denke ich mir so, also eins ist es bestimmt nicht Ringelpiez mit Anfassen, weil es ist, wenn man sich dem wirklich stellt, was da so rauskommt, dann kann das ganz schön herausfordernd sein, aber eben auch ganz schön verändernd.
Ja. Ja, aber so fängt Veränderung an, ne?
Ja.
Das ist der erste Schritt. Und das dann erstmal so zu, so, ja, wahrzunehmen, was da ist. Und das kann ja auch schon auch herausfordernd sein, um dann den nächsten Schritt zu machen, okay, was mache ich jetzt damit? Integration ist ja eigentlich eher das Thema, ne? Nicht irgendwas wegzupacken und wegzuschieben, sondern es gehört einfach auch alles zu mir dazu. Und das muss ich irgendwie integrieren in mein Tun, in mein Sein. Und das ist einfach, das ist so, glaube ich, wirklich die Aufgabe, die da jeder so hat. Und wobei, sag ich mal, so eine Tätigkeit, wie du sie machst oder wie ich sie auch mache, unterstützen kann.
Ja. Und ich finde, das ist eben auch legitim, sich diese Unterstützung zu holen, weil
ich finde, das ist schon fast unabdingbar manchmal.
Ja, ja, und weil wir es aber uns auch, ich finde, in dem Sinne, wenn wir uns dem schon stellen, ich sage immer, dann dürfen wir es uns auch in dem Prozess leichter und schöner machen, weil es ist ja eh schon herausfordernd. Dann können wir uns auch jemanden zur Seite stellen, der uns da auch ein Stück weit hält und eben auch mit uns gemeinsam den Weg geht.
Ja. Es ist ja auch eine abenteuerliche Reise, die sicherlich immer besser läuft, wenn man einen guten Reisebegleiter hat.
Genau. Ja. Verena Tours und Jana Tours. Ja. Sehr schön.
Ja. Ich bin am Schreibtisch.
Ja.
gut.
Du stehst aber auch, ich muss mal gerade auf die Zeit gucken, wir haben tatsächlich schon ein Stündchen erreicht, das geht hier wie im Fluge, aber du stehst aber selber auch noch auf der Bühne, oder? Zumindest habe ich dich
Ja,
da.
dieses Jahr ausnahmsweise nicht. Und letztes Jahr habe ich auch nicht mitgespielt. Aber bei der Judenbuche habe ich
Genau,
noch.
da habe ich dich nämlich gesehen,
Ja,
genau.
genau, da war ich
Ja.
dabei. Ja, das wollte ich mir ja nicht nehmen lassen. Das war ja schon ein lang gehegter Wunsch von mir. Habe ich irgendwie, ach, da war ich 17 oder so, als ich das erste Mal in der Judenbuche mitgespielt habe. Das war irrsinnig lang schon her. Und da haben wir jetzt sozusagen ja die Judenbuche als besondere Bückenauer Fassung im Innentheater gespielt. Und das war zum Jubiläum. Und das war eine tolle Erfahrung. War ganz interessant. Und das habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen.
Und das war auch wirklich, also ich war ja selber auch da und ich fand es wirklich, wirklich toll, wie ihr das auch interpretiert habt und auch so für euch gestaltet habt. Das fand ich
Ja.
wirklich gut.
Ja,
Ja.
das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und das war wirklich so eine besondere Erfahrung, weil das ja wirklich so klein und eng und mit diesem Ensemble so, das war nochmal ganz besonders. Fand ich ganz, es war wirklich interessant.
Ja.
Total spannend.
So ein bisschen eine Frage zum Abschluss. Was hilft dir oder was unterstützt dich als Verena so mit all dem? Wir sind ja vorhin auch damit gestartet und du hast so gesagt, so, oh, es ist irgendwie gerade viel los. Also was hilft dir da auch so diese ganzen Themen, die du ja auch mit begleitest, da auch gut für dich zu sorgen? Und vielleicht auch dein Wirken dementsprechend eben auch so zu supporten und eben auch ein Stück weit ins Licht zu stellen, weil das ist ja schon auch ja, was Mehrwert bringt einfach.
Also es hilft mir immer wieder, das ist natürlich leichter gesagt als getan, aus diesem hetzigen Alltag, auf diesem Hamsterrad auch immer mal wieder auszusteigen und sich mal kurz immer wieder nochmal zu sortieren und zu gucken, okay, was ist jetzt los? Was braucht es jetzt? Also ich muss schon gucken, dass ich mich auch ein bisschen reduziere in meinen Aktivitäten. Und wenn du dann so einen anstrengenden Tag hast oder so Wochen, wo es dann wieder sehr viel ist, weil ich bin ja angestellt und gleichzeitig die Freiberuflichkeit und noch bin jetzt noch in dieser Ausbildung, das ist dann schon auch manchmal sehr herausfordernd. Aber im Moment denke ich einfach, ich muss so mich sortieren und das erstmal weglassen und Prioritäten setzen, das, was jetzt einfach jetzt nicht mehr reinpasst. Ne? Muss ich einfach auch gut auf mich gucken. Im Moment. Und da, das fällt mir manchmal wirklich sehr schwer. Da könnte ich auch noch besser drin werden, glaube ich.
Ja, und ich glaube aber auch, dass wir ja auch oft so selber die Prozesse gehen und vielleicht auch gehen müssen, damit wir letztendlich dann wieder Menschen durch diese Prozesse auch begleiten können. Also ich glaube,
Ja, da
das ist
hast du
ja auch
recht.
immer so
Das
ein
stimmt. Genau,
Synergieeffekt,
das sind so
ne?
Themen, die tauchen ja immer mal wieder so auch in unterschiedlichen Bezügen auf, ne? Das ist ja jetzt nicht völlig irgendwie aus der Luft gegriffen oder so, oder nur bei mir so oder exemplarisch oder so,
Ja,
ne?
und auch ja auch nicht
Sondern
nur auf den Job bezogen, also auch gerade
nein.
was Beziehungsarbeit und sowas angeht. Das ist ja im Grunde genommen, können wir das ja auch auf alle Beziehungen übertragen, die wir im alltäglichen eben leben oder in unserem Leben leben. Und deswegen ist das, glaube ich, ja, ich denke immer so, ist unser eigenes Leben auch ein Stück weit die Arbeit, die wir machen.
Ja, also es ist genau die Spielwiese, auf der man
Ja,
unterwegs ist.
genau. Ja, genau. Ach, sehr schön. Wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist aber interessant, was die Verena da macht und ich habe irgendwie vielleicht was im Hinterkopf und würde mich da irgendwie, würde einfach gerne den Kontakt mal herstellen oder so, wie kann man dich am besten erreichen? Ich würde das natürlich auch nochmal mit in die Shownotes packen, dann zu der Folge, aber wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Also ich habe eine Homepage. Thema Sichtbarkeit. die kann man auf jeden Fall, und da kann man über das Kontaktformular mir eine Nachricht schicken. Das ist gar kein Problem. Oder über E-Mail geht auch.
Super. Dann
Das kann ich dir gerne nochmal zusenden lassen. Also wenn man Verena Becker Supervision eingibt, müsste man eigentlich auf die richtige Seite kommen.
die Erfahrung habe ich zumindest auch gemacht. Und wir
Ja.
können es ja den Hörerinnen und Hörern auch noch ein bisschen einfacher machen und packen das einfach dann nochmal in die Kontaktdaten. Das finde ich
Gerne.
super. Sehr schön.
Ja.
Dann danke ich dir von Herzen. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du noch irgendeinen Gedanken, der jetzt gerade noch da ist oder irgendwas, was du noch teilen möchtest?
Ich finde nochmal, dass Supervision im ehrenamtlichen Kontext mehr Beachtung verdient, weil gerade dieser ehrenamtliche Kontext ja so viele gesellschaftliche Funktionen übernimmt. Gerade bei uns in der ländlichen Region, das ist ja gerade schon angesprochen, viele Vereine, viele Vorstände übernehmen da ja Aufgaben in unserem Gemeinwesen, die ja ohne dem ganz und gar flach fallen würden. Und also die Ansprüche, wir haben ja gerade über professionelle Rolle oder professionelles Handeln gesprochen, das ist natürlich das professionelle Handeln im ehrenamtlichen Kontext, das ist irgendwie schräg, hört sich schräg an, ist aber
So ein
für
bisschen
mich, wenn wir
widersprüchlich gefühlt.
professionell anders betrachten, so wie wir es gerade schon besprochen haben, wichtig, weil die Ansprüche und Erwartungen an ehrenamtliche Vorstände ja wahnsinnig groß sind. Das kennst du ja sicherlich auch aus deiner Vorstandstätigkeit, ne? Dass man da alles abdecken muss und was da alles geleistet werden muss. Und das macht sich ja keiner so richtig klar, der nicht da mittendrin steckt. Und ich finde, da braucht es dann auch für ehrenamtliche Vorstände einfach eine professionelle Reflexionsfläche, damit die auch nicht auch so zu Burnout-Prophylaxe, zur Weiterentwicklung der Arbeit, zur Reflexion dieses Handelns, des Vereinswohls, das weiterzuentwickeln. Also das alles ist genauso wichtig für ehrenamtliche Vorstände wie für professionelle Einrichtungen. Und das ist mir das so ein großes Anliegen.
Ja, das ist nochmal ein super Hinweis. Vor allen Dingen gerade ja auch, weil wir, das hatten wir vorhin ja auch, weil wir eben in diesen Rollen, ich sag mal ja auch also andere Mechanismen haben als zum Beispiel in Arbeitsverhältnissen, ja. Also da gibt es halt andere Möglichkeiten, sage ich mal, inwiefern man die auch immer ausspielen will oder nicht. Aber da ist einfach die Konstellation eben eine andere. Und das finde ich auch nochmal. Deswegen ist es gut, dass du es nochmal ansprichst, dass einfach, ja, sich da auch ein Stück weit den Raum zu nehmen, sich damit zu beschäftigen.
Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, dass man sowas auch mal gefördert bekommt. Das kann man ja als ehrenamtlicher Vorstand auch mal so ein Wochenende. Also ich mache jetzt immer öfter mal so ein Wochenende mit ehrenamtlichen Vorständen, so ein Supervisionswochenende sozusagen, Freitag, so Samstag und Sonntag. Und dann zum Beispiel mit anderen Freilichtbühnen, um da sich nochmal so ein bisschen zu sortieren. Einfach gucken, was haben wir für Themen für uns, wenn jetzt zum Beispiel ein Leitungswechsel stattfindet, was haben wir für Ziele, wie verteilen wir die Arbeiten, wie ist unser Verein strukturiert, der Vorstand strukturiert, also der kann ja alle möglichen Themen, können da ja Raum finden, wie ist unsere Kommunikation, was haben wir für Konflikte, Konfliktmanagement in den Verein, Kommunikation in den Verein rein, unter uns, das kann alle möglichen Themen haben, ne?
Und am Ende geht es ja darum, dass wir weiterhin Spaß daran haben.
Genau, es soll sozusagen unterstützen und entlasten.
Ja. Und ich finde
Diese wichtige
gleichzeitig,
Aufgabe.
ja, und ich finde gleichzeitig, dass wir weiterhin Spaß haben, dass wir die Leichtigkeit bewahren. Und ich finde aber auch dieses Standing auch, ich sag mal, gegenüber Politik, gegenüber den äußeren Rahmen, eben sich dann auch, ich sag mal, in gewissen Situationen, weil das haben wir ja auch besprochen, dass eben viele Tätigkeiten auch heute übernommen werden, wo man sich vielleicht auch drüber streiten kann, ob das im Ehrenamt richtig verankert ist und dann eben sich auch zu trauen.
Die ganze Flüchtlingsbegleitung zum Beispiel, finde ich ganz krass. Da muss man wirklich sagen, na, was wäre wohl der Staat ohne diese ganzen ehrenamtlichen
Ja.
Menschen, die Geflüchteten
Ja.
schon seit Jahren, Jahrzehnten betreuen, begleiten,
Ja, und
unterstützen?
ich finde, da braucht es einfach, das heißt nicht, dass das dann auf einmal alles hauptamtlich werden muss, aber dass man einfach auch den Mut hat, immer wieder den Kontakt zu suchen und immer wieder auch in die Diskussion zu gehen, um gute Lösungen für Ehrenamt und Hauptamt am Ende dann auch zu finden.
Genau, und auf jeden Fall diesen Support auch einzufordern, ne?
Genau. Ja, sehr gutes
Schön.
Schlussthema.
Ja.
Ich danke dir von Herzen, dass du da
Ja.
warst.
Ich
Ja.
danke dir für die Möglichkeit, hier in deinem kleinen, feinen Podcast zu sein. Das finde
War
ich
mir
sehr schön.
eine
Mich
Freude.
gefreut. Ja,
Ja.
mir auch.
Sehr schön.